Wir bereiten uns innerlich auf die Predigt vor. Und es wird eine herausfordernde Predigt, so wie Ostern herausfordernd ist. Und es wird eine mutmachende Predigt, so wie Ostern mutmachend ist. Und ich bin ganz gespannt, was du uns heute zu sagen hast.
Hatten wir das so abgemacht?
Nein, das hatten wir nicht so abgemacht, aber ich weiß ja, was du predigst. Deswegen lasst uns bereit machen, auf das zu hören, was Gott uns heute zu sagen hat durch Berthold. Und wir hören dazu den Bibeltext aus dem Johannesevangelium, auf dem auch die Predigt basiert. Am ersten Tag der neuen Woche, frühmorgens, als es noch dunkel war, ging Maria aus Magdala zum Grab. Sie sah, dass der Stein, mit dem man das Grab verschlossen hatte, nicht mehr vor dem Eingang war. Da lief sie zu Simon Petrus und zu dem Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, und berichtete ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Sofort machten sich Petrus und der andere Jünger auf den Weg und gingen zum Grab hinaus. Die beiden liefen zusammen los, aber der andere Jünger war schneller als Petrus und erreichte das Grab als erster. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen und sah die Leinenbinden da liegen, aber er ging nicht hinein. Simon Petrus jedoch, der inzwischen auch angekommen war, ging in die Grabkammer hinein. Er sah die Leinenbinden da liegen und sah auch das Tuch, das man dem Toten um den Kopf gewickelt hatte. Es lag zusammengerollt an einer anderen Stelle, nicht bei den Binden. Jetzt ging auch der Jünger, der zuerst angekommen war, ins Grab hinein und sah alles. Und er glaubte. Nach der Schrift stand es ja fest, dass Jesus von den Toten auferstehen würde, aber das verstanden sie damals noch nicht. Die beiden Jünger gingen nun wieder nach Hause. Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen. Sie weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen am Kopfende und den anderen am Fußende. »Warum weinst du, liebe Frau?« fragten die Engel. Maria antwortete: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. Warum weinst du, liebe Frau? Fragte er sie. Wen suchst du? Maria dachte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder. Maria, sagte Jesus. Da wandte sie sich um und rief: Rabuni, das bedeutet Meister. Maria gebrauchte den hebräischen Ausdruck. Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest, ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre. Zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern zurück. Ich habe den Herrn gesehen, verkündete sie und erzählte ihnen, was er zu ihr gesagt hatte. Es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten: Friede mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, da wurden sie froh. Amen.
Danke, Mathis. Da haben wir nochmal Glück gehabt, gell? Dass Jesus auferstanden ist. War wirklich knapp. Aber mit der Auferstehung haben wir alle, nicht nur heute, sondern schon immer, so unsere Probleme gehabt. Die Auferstehung Jesu Christi war schon immer eine Herausforderung. Für viele Christen ist die Kreuzigung und die Sündenvergebung viel wichtiger und bedeutender als die Auferstehung. Auferstehung kommt auch weniger in den Blickpunkt als die Kreuzigung. als die Auferstehung. Schon beim Betreten einer Kirche erwarten wir ein Kreuz. Und das Erste, wohin der Blick geht, ist wahrscheinlich auf ein Kreuz. Die Kirche hat sich das Kreuz zum Symbol gewählt. Auch sehr spät, etwa im 3., 4. Jahrhundert. Für die Auferstehung ist uns nie etwas Gescheites eingefallen. Ist euch das mal aufgefallen? Wir haben kein Symbol für die Auferstehung. Das gibt es gar nicht. Ja. In der katholischen und protestantischen Tradition, wenn ihr die Kirchen besucht, werdet ihr immer ein Kreuz finden, an dem Jesus hängt. Wir Freikirchen haben versucht, ein kläglicher Versuch, Jesus vom Kreuz zu nehmen, als ein Zeichen seiner Auferstehung, dass er nicht mehr am Kreuz ist. Ja, die keltischen Christen, die haben noch mal ein bisschen Kreativität gehabt, die haben so einen Lebenskreis, also um das Zentrum so einen Lebenskreis noch mal gemacht. Das fand ich schon einen Tick kreativer. Aber ansonsten ist uns in den letzten 2000 Jahren Kirchengeschichte nichts eingefallen, womit man Auferstehung darstellen kann. Nichts. Auferstehung gehört offensichtlich weniger zu unserem Menschsein. Wir kennen Geburt, Leben und Sterben. Aber Auferstehung ist nichts Menschliches. Auferstehung ist in seinem Wesen nach durch und durch göttlich. Deshalb wundert es auch nicht, dass seit jeher Menschen mit der Auferstehung so ihre liebe Not hatten. Und das fing schon gleich am Anfang an. Im Jahre 54, 55 nach Christi Geburt schrieb der Apostel Paulus einen Brief an die Korinther. Und dort hatte er das Thema Auferstehung zum Thema. Und er gibt uns in diesem Brief ein tiefes Verständnis von der Auferstehung Jesu Christi. Dort schreibt er im 15. Kapitel: Ohne die Auferstehung Christi wird der Glaube inhaltslos und eine Sündenvergebung gibt es nicht. Warum? Weil es keine Heilsmittel gibt, sondern nur eine Heilsvermittlung. Jesus lehrte deshalb auch nicht ohne Grund, dass er leiden, sterben und auferstehen muss. Auferstehen deshalb, weil nur der lebendige Christus das Heil vermitteln kann. Das große Thema des Hebräerbriefes. Die Auferstehung Jesu Christi ist uns in allen vier Evangelien überliefert. Und sehr unterschiedlich schreiben die Apostel und auch Dr. Lukas von der Auferstehung Jesu Christi. Johannes war Augenzeuge. Sein Bericht haben wir gerade gehört. Drei Menschen betreten den wichtigsten Ort der Weltgeschichte. Und alle drei tun das Gleiche. Und dennoch tun sie nicht das Gleiche. Alle drei sehen und sehen doch nicht. Petrus sieht im Grab sehr detaillierte Einzelheiten. Er sieht die Leichentücher. Er sieht das alles sehr detailliert. Aber die Tragweite dessen versteht er nicht. In den Parallelstellen heißt es, er geht verwundert nach Hause. Verwundert geht er nach Hause. Er wundert sich über alles. Dann betritt Johannes den gleichen Ort. Er sieht die gleichen Gegenstände. Er sieht die Leichentücher, Er sieht das Grab und er fängt an zu glauben. Aber so richtig Freude kommt nicht auf. Sie waren so gefangen und sie waren so voller Angst, dass sie die Fenster und Türen verriegelt hatten vor Angst vor den Juden. Und erst am Abend, als Jesus in ihre Mitte tritt, sich als auferstandener Christus offenbart, erst da werden sie froh. Maria bleibt allein am Grab zurück. Im Gegensatz zu den Männern gibt sie ihren Gefühlen freien Lauf. Sie weint. In ihrer Trauer und in dem Schmerz sieht sie genau wie die Apostel die gleichen Gegenstände. Sie sieht genau wie die Apostel in das leere Grab, aber sie sieht mehr. Sie sieht zwei Engel. Ihr Blick ist erweitert. Sie sieht die himmlische Präsenz, aber sie schafft es nicht. Sie schafft es nicht, in dem, was sie sieht, das Himmlische zu erkennen und mit dem zu verbinden, was sie schon weiß. Denn sie gehörte mit zum engsten Vertrautenkreis um Jesus herum. Und ich weiß nicht, wie oft sie den Predigten Jesu zugehört hat. Aber ganz sicher hat sie mehr als einmal gehört, dass Jesus leiden, sterben und auferstehen wird. Dass es eine Auferstehung geben wird, das wusste sie. Was tat Maria nun am Grab? Naja, sie tut, was wir alle tun, jeden Tag. Sie filtert Informationen. Niemand sieht die Welt, wie die Welt wirklich ist. Niemand sieht die Welt, wie die Welt wirklich ist. Wir alle interpretieren, was wir sehen. Oder anders ausgedrückt, wir vergleichen das Wahrgenommene mit unseren Erfahrungen. Unsere Wahrnehmung wird zuallererst von unserem Erfahrungshorizont bestimmt. Wir sehen, wozu wir bereit sind. Wir sehen, was wir erwarten. Wir sehen, wonach wir uns sehnen. Und was war nun Marias Erwartungshaltung? Das ist sehr schlicht. Sie hat sich die ganze Zeit gefragt, wie kriege ich diesen blöden Stein vom Grab? Wie kriege ich diesen Stein da weg? In ihrer Erwartung war kein Platz für Engel, für einen auferstandenen Jesus. Sie suchte einen toten Jesus und den wollte sie balsamieren. Die himmlische Präsenz war nicht in ihrer Erwartungshaltung. Damit hat sie nicht gerechnet. Und schauen wir noch einmal hin, was im Text steht. Sie beugt sich in das Grab und sieht zwei Engel in weißen Gewändern. Das war ein Grab. Das war kein 120 Quadratmeter Komfortapartment. Das war ein Grab, wo zwei Leute drin sitzen, in weißen Gewändern. Und sie kommt nicht mal auf die Idee zu fragen, ey ihr beiden, was macht ihr da eigentlich? Wer seid ihr überhaupt? Stell dir das mal vor. Als wenn es das Selbstverständlichste ist, dass immer zwei Engel im Grab sitzen. Das sind die zwei Weißen, die sitzen da immer. Die sitzen immer da, in jedem Grab. Das ist so. Sie kann das Geschehene irgendwie nicht einordnen. Sehen wir es ihr nach. Sehen wir es ihr nach. Denn sie stand wahrscheinlich unter Schock. Und wer schon einmal unter Schock stand, der weiß, dass man auf die einfachsten Sachen nicht kommt. Tags zuvor musste sie miterleben, wie ein Mensch, den sie liebte, auf schreckliche und grausame Weise hingerichtet wurde. Und deshalb mussten die beiden Engel ihr ein bisschen auf die Sprünge helfen. Warum weinst du? Maria, warum weinst du? Und die Frage hat einen tieferen Sinn. Sie lautet im Kern: Warum weinst du? Du weißt doch, dass Jesus nach dem Tod aufersteht. Ja, das wusste sie. Aber Auferstehung, das gehörte nicht zu ihrer Erfahrung. Auferstehung, das gehörte nicht in ihre Gedankenwelt, nicht in ihr Weltbild. Zu keinem Zeitpunkt dachte sie an die Auferstehung Jesu. Ganz im Gegenteil, Marias Tränen sind der Ausdruck ihrer totalen Verzweiflung. Der Zusammenbruch aller Hoffnung, die sie in Jesus gesetzt hatte. Maria weint im Angesicht des Todes. Ihr Blick ist auf das Grab gerichtet. Als ein Symbol aus ihrer momentanen Sicht, ein Symbol für ein unverrückbares und unüberwindbares Endgeschehen. Das war der Endpunkt. Ihr Bewusstsein war von Zukunftsangst gefüllt, von völliger Ohnmacht. Sie hat Jesus so lange begleitet. Sie hat seine Lehren gehört und seine Wunder gesehen und auch an sich selber erfahren. Und sie stand unterm Kreuz, als er gekreuzigt wurde. Marias Blickrichtung auf das Grab ist der Blick der meisten Menschen. Es ist der Blick auf den Tod. Es ist der Blick auf unseren Mangel, auf unsere Grenzen, auf unsere Zerbrechlichkeit und auf unsere Ohnmacht. Der Blick ins Grab ist aber auch gleichzeitig immer ein Blick zurück. Denn genau das tun wir, wenn wir am Grab eines Menschen stehen. Genau das tun wir. Wir erinnern uns an das Leben dieses Menschen zurück. Und damit ist der Blick ins Grab immer ein rückwärts gerichteter Blick. Im übertragenen Sinn ist der Blick ins Grab ein Zurückschauen auf die schönen Zeiten. Wir blicken zurück auf unsere Traditionen, auf das, was wir erreicht haben und das, was wir erlebt haben. Das war schön. Es ist ein Blick zurück. Der Glaube an den auferstandenen Jesus Christus ist aber immer transformativ. Der Glaube an Jesus Christus bringt uns in Kontakt mit einer spirituellen Kraft, die unsere Persönlichkeit heilend verändert. Und dazu bedarf es im wahrsten Sinne des Wortes einer persönlichen Erweckung. Das Wunderbare an diesem Text ist, dass wir miterleben dürfen, wie diese Erweckung Schritt für Schritt in Marias Leben geschieht. Offensichtlich bemerkt sie, dass hinter ihr jemand steht. Ihre Blickrichtung geht nun weg vom leeren Grab hin zu der Person, die hinter ihr steht. Und damit erleben wir den ersten Schritt der Transformation. Ihr Blick auf das leere Grab geht weg auf den Blick zu dem Menschen, der hinter ihr steht. Der erste Aspekt von Transformation ist die Änderung der Perspektive. Ohne Änderung einer Perspektive gibt es keine Veränderung. Wer bei dem stehen bleibt, was er schon immer getan hat und sich auf Veränderung nicht einstellen will, der bleibt im Status quo. Das mag man toll finden, aber das ist das Ziel des Glaubens. Wer glaubt, wer wirklich glaubt, dass er am Endpunkt seiner spirituellen Erfahrung und Erkenntnis ist, nur weil er 30 Jahre lang jeden Sonntag zum Gottesdienst gegangen ist. Wer das glaubt, der glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten und dass der HSV gut Fußball spielt. Ernsthaft? Das ist doch... Wir brauchen eine Veränderung. Und ich komme zum zweiten Thema. Mein kleiner Enkel kommt zu seiner Oma. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte noch mal erzählt habe. Er kommt zu seiner Kleinen, der Kleine kommt also zu seiner Oma und sagt: Du Oma, Jesus wohnt doch in meinem Herzen, ne? Sagt die Oma: Ja. Oma, wohnt Jesus eigentlich auch in deinem Herzen? Ja. Oma, kennt dein Christus mein Christus? Und da bin ich bei meinem zweiten Thema. Unsere Vorstellung. Der Kleine hatte so seine Vorstellungen. Und was sagt die Oma? Die Oma sagt: Du Tobi, das wird dir der Opa erklären. So, also, ich komme zum zweiten Thema. Maria steht nun vor Jesus. Der allererste Mensch, macht euch das mal klar, der allererste Mensch, der den auferstandenen Jesus sieht, war eine Frau. Ja. Es waren nicht seine Buddies, seine Apostel. Nein, denen zeigt er sich erst am Abend. Zuallererst offenbart sich Jesus seiner Freundin Maria von Magdala. Aber sie erfasst die Situation überhaupt gar nicht. Sie hält ihn für den Friedhofsgärtner. Und das musste auch der Friedhofsgärtner sein. Das ging ja auch gar nicht anders. Wer sonst treibt sich so früh morgens auf dem Friedhof rum? Es muss der Friedhofsgärtner sein. Das war in ihrer Vorstellung. Eine andere hatte sie nicht. Und an dieser Stelle erleben wir wirklich den zweiten Aspekt der Transformation. Unsere Vorstellungen begrenzen unseren Glauben. Wir können und wollen manches nicht glauben. Manchmal fehlt uns die Vorstellungskraft und manchmal die Fantasie, dass Gott etwas Großartiges vollbringen kann. Und wenn wir ehrlich sind, wenn wir mal wirklich ehrlich zu uns sind, dann gibt es doch manches, was wir uns auch gar nicht vorstellen wollen. Schaut euch um. Ist es nicht toll, dass wir so einen schönen, vollen Gottesdienst haben? Ist doch toll. Menschen kommen hierher und wir feiern zusammen Ostern. Und der Gottesdienst ist voll. Okay. Hast du dir schon mal vorgestellt, dass hier vielleicht 300 Menschen sind? Oder sogar 500 Menschen. Kannst du das vorstellen? Kannst du dir das vorstellen? Denn wenn du dir das vorstellen kannst, dann ahnst du vielleicht schon, dass nicht so bleiben wird, wie ist. Dann ahnst du vielleicht, dass wir dieses Gemeindegebäude umbauen müssen. Dann ahnst du vielleicht, dass wir dieses Gemeindegebäude verkaufen müssen und für mehrere Millionen irgendwo ein neues Gebäude bauen müssen. Wärst du dazu bereit? Okay. Das ist toll. Und ich glaube auch, dass viele da bereit sind. Aber ich glaube auch, dass einige jetzt zucken. Und dass jetzt irgendeiner sagt, so stopp, jetzt reicht's. Jetzt nicht mehr. Und das war auch nicht der Deal, als wir neulich Mattis zum Pastor berufen haben. Gell? Das war nicht der Deal. Oder doch? Das ist herausfordernd. Aber die Frage bleibt doch. Auch unabhängig von unserer Gemeindeentwicklung. Stell sie dir doch mal. Wie weit würdest du mit Jesus gehen? Wie weit würdest du gehen? Wie viel Spiritualität, frag dich mal, wie viel Spiritualität würdest du zulassen? Wann sagst du Stopp? Wann sagst du Stopp? Die Frage musst du dir selber beantworten. Ich kann sie nicht beantworten. Aber nimm die Frage mal mit. Wie viel Spiritualität würdest du zulassen? Obwohl Maria vor dem auferstandenen Jesus steht, erkennt sie ihn nicht. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Jesus stellt ihr die gleichen Fragen wie die Engel. Warum weinst du? Was suchst du? Und diese Fragen sind nicht analytisch, um den Grund des Weinens zu erfragen. Sie sind situativ, um den Grund des Weinens zu hinterfragen. Maria soll in die Möglichkeit hineingeführt werden, ihre jetzige Perspektive zu verändern. Und die Frage Jesu, wen suchst du, bringt es doch auf den Punkt. Maria, wen suchst du eigentlich? Den toten Jesus oder den auferstandenen Herrn? Sie weint um ihren geliebten Jesus, denn den Mann liebte sie und sie sucht einen Toten. Sie hätte es besser wissen können, aber sie muss erst den dritten Schritt der Transformation gehen. Denn nun geschieht etwas wunderbar Liebevolles. Sie hört ihren Namen. Jesus spricht sie mit ihrem Namen an. Maria. Und als sie ihren Namen hört, da erkennt sie Jesus als den auferstandenen Christus. Es ist, als wenn eine Tür in ihrem Leben aufgeht. Jesus lebt, ist jetzt nicht mehr nur bloßes Wissen, es ist jetzt Erkenntnis. Jetzt wird dieses Wissen Teil ihrer Persönlichkeit und setzt und entfaltet verändernde göttliche Kraft. Und das beschreibt Paulus den Ephesern so. Ich lese euch das mal vor. Ich bete darum, dass Gott euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, mit was für einer überwältigenden großen Kraft der unter uns den Glaubenden am Werk ist. Jetzt. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte. Es ist genau die gleiche Kraft. Die Auferstehungskraft ist in jedem von uns wirksam. Halleluja. Die Auferstehungskraft ist in jedem von uns wirksam. Und jeder hat Zugang zu dieser Auferstehungskraft durch die Auferstehung Jesu Christi. Eine Auferstehungskraft, die Leben schenkt und heilend verändert. Der dritte Schritt der Transformation ist die Berührung des Göttlichen mit dem Menschlichen. Aber es ist nicht nur eine kurze, flüchtige Berührung, sondern es ist die Vereinigung göttlicher Präsenz im menschlich begrenzten Dasein. Die Auferstehung Jesu Christi schafft die Grundlage für eine tiefe, unzerstörbare, unkaputtbare Beziehung zwischen Gott und Mensch. Diese Beziehung ist nicht anonym. Sie ist persönlich. Sie ist zutiefst persönlich. Gott nennt uns, nennt dich und mich beim Namen. Gott geht immer eine tiefe persönliche Beziehung ein. Und schon im Alten Testament hat er es seinem Volk Israel durch Jeremia zurufen lassen: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn der Blick ins Grab, der rückwärts gerichtete Blick auf unseren Mangel, auf unsere Grenzen, auf unsere Zerbrechlichkeit, auf unsere Ohnmacht ist, dann ist der Blick auf den auferstandenen Jesus der nach vorne gerichtete Glaube. Ein Glaube, der unsere Furcht vor der Zukunft und die Angst vor menschlicher Unzulänglichkeit überwindet. Die Auferstehung Jesu Christi lässt die göttliche Auferstehungskraft in unser Leben hineinfließen. Wir sind eingebunden in eine große Gemeinschaft, im Leib Jesu Christi, der Gemeinde. Denn nun sagt Jesus ein letztes Großartiges zu Maria: Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihnen zurückkehre, zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Aus Jüngern werden Brüder und Schwestern. Das ist ein Grund zum Feiern. Der ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.